Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberger. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Nein heißt Nein, so kann man kurz die Entscheidung des Abgeordnetenhauses zusammenfassen, das eine verschärfte Strafverfolgung von Vergewaltigung auf den Weg brachte. Zahlreiche Musikstars haben ihre Werke auf den Klavieren der tschechischen Marke Petrov komponiert. Der Hersteller feiert 160 Jahre Bestehen. Aus diesem Anlass wurde eine Ausstellung im Prager Nationalen Technikmuseum eröffnet. Und auch die Spurensuche nach den ehemaligen deutschsprachigen Bewohnern des Altvatergebirges laden wir Sie im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte ein. Bleiben Sie dran, zuerst das Neueste aus Tschechien mit Margareta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag den Regierungsentwurf zur Erhöhung des Pflegegeldes für Menschen mit Behinderungen gebilligt. Demzufolge werden die Leistungen für 3 der 4 Pflegestufen ab Juli um 10-40% aufgestockt. Die Änderungsanträge der Opposition, die auf eine rasantere Erhöhung des Pflegegeldes abzielten, wurden abgelehnt. Während seines Besuchs in den Vereinigten Staaten Anfang nächster Woche wird der tschechische Premier Petr Fiala Gespräche mit Präsident Joe Biden, dem Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson und anderen Mitgliedern des Kongresses führen. Dies teilte das Regierungsamt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Demzufolge wird Fiala mit Biden über die sicherheitspolitische Zusammenarbeit einschließlich der weiteren Unterstützung für die Ukraine sprechen. Ziel des Treffens ist auch die Stärkung der tschechisch-amerikanischen Partnerschaft. In Tschechien beginnen am Freitag die Aufnahmeprüfungen zu weiterführenden Schulen mit Abiturabschluss. Die Konkurrenz ist noch stärker als im Vorjahr. Für die staatliche Aufnahmeprüfung für die 4-jährigen Studiengänge meldeten sich rund 4.000 Neuntklässler mehr als 2023 an. Insgesamt rund 94.000 Schülerinnen und Schüler. Zusammen mit Interessenten für die 6- und 8-jährigen Gymnasien werden in diesem Jahr mehr als 121.000 Bewerber die einheitliche Aufnahmeprüfung ablegen, etwa 5.000 mehr als im letzten Jahr, wie die staatliche Bildungsagentur Zermatt bekannt gab. In den 20 Jahren seit dem Beitritt zur EU ist es Tschechien nicht gelungen, im Gesundheitsbereich zum europäischen Durchschnitt aufzuschließen. Die Zahl der Todesfälle durch vermeidbare Ursachen ist hierzulande um 25% höher als im EU-Durchschnitt. Dies folgt aus einem Bericht des Nationalen Instituts CIRI, der am Freitag veröffentlicht wurde. Schuld daran sei vor allem der ungesunde Lebensstil der Tschechen, so die Wissenschaftler. Charakteristisch sind erhöhter Alkoholkonsum, Rauchen, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Im Prager Zoo wurde in der Nacht ein Flachland-Gorilla-Baby geboren. Der Zoodirektor Miroslav Bobek informierte darüber im Netzwerk X. Der Prager Zoo züchtet seit 1963 Flachland-Gorillas. Das erste Gorilla-Baby kam dort 2004 zur Welt. Der tschechische Fußballverein Viktoria Pilsen hat im ersten Viertelfinale der Konferenz Europa League zu Hause gegen die favorisierte Fiorentina ein 0:0 unentschieden erreicht. Das Rückspiel ist für kommenden Donnerstag in Florenz angesetzt. Durch den Punktgewinn der Viktoria Pilsen rückte Tschechien im UEFA-Ranking auf Platz 10 vor und sicherte sich einen Champions-League-Platz für die Saison 2025/26. Die tschechischen Eishockeyspielerinnen haben im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Utica in den USA Deutschland mit 1:0 besiegt. Das Duell wurde in der 53. Minute durch Daniela Pejšová entschieden. Die Tschechinnen schafften somit den Einzug ins Halbfinale, wo sie am Samstag auf Kanada treffen. Sie haben so die Chance, ihre Bronzemedaille aus den beiden Vorjahren zu verteidigen. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter oder nur leicht bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad Celsius.
Das waren die Nachrichten mit Margareta Kachlíková. Das Abgeordnetenhaus hat eine verschärfte Strafverfolgung von Vergewaltigung auf den Weg gebracht. Demnach soll in Tschechien bald nicht mehr nur der gewaltsam erzwungene Geschlechtsverkehr darunter zählen, sondern auch nicht einvernehmlicher Sex. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Alle der anwesenden 168 Parlamentarier stimmten am Mittwoch im tschechischen Abgeordnetenhaus für den Vorschlag der Regierungskoalition. Wenn demnächst auch noch der Senat zustimmt, kann Staatspräsident Petr Pavel die Novelle des Strafgesetzbuches unterzeichnen, nach der eine Vergewaltigung in Tschechien künftig breiter definiert wird als bisher. Dann heiße Nein nämlich definitiv Nein, wie Abgeordnetenhauschefin Markéta Pekarová Adamová auf ihrem Profil bei X schreibt. Dies wird laut der Novelle ebenso gelten, wenn das Opfer körperlich nicht in der Lage ist, sich zu wehren. Als Widerspruch gegen sexuelle Handlungen werden künftig etwa Gesten, Weinen oder eine abweisende Körperhaltung anerkannt. Die Abgeordnete Barbora Urbanová erläuterte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Dies ist ein grundsätzlicher Unterschied. Bis jetzt musste das Opfer einer Vergewaltigungstat nachweisen, dass Gewalt angewandt wurde, dass es also Schmerzen oder einen Schaden daraus hatte. Nun muss man hingegen beweisen, dass man den Geschlechtsverkehr nicht wollte oder in der Situation paralysiert war.
Außerdem wird bei künftigen Strafverhandlungen auch eine mögliche körperliche Wehrlosigkeit des Opfers in Betracht gezogen, etwa durch Krankheit, Trunkenheit oder im Schlafzustand. Schon in der ersten Lesung zum Gesetzesvorschlag hatte in der unteren Parlamentskammer Einigkeit zwischen Regierungsparteien und Opposition geherrscht. Diese habe sich auf einen wichtigen Teilaspekt der Novelle bezogen, informierte zunächst Tomio Okamura, Vorsitzender der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie. Es habe im ganzen politischen Spektrum bereits früh die Übereinkunft gegeben über die Redefinition, vor allem bezüglich minderjähriger Kinder, so Okamura. Nach der Abstimmung am Mittwoch ging auch die Abgeordnete Tatjana Mala darauf ein.
Ich halte es für wirklich grundlegend, dass in der Novelle die Altersgrenze für die Wehrlosigkeit von Kindern auf 12 Jahre festgelegt wird. Jede sexuelle Handlung mit einem Kind bis zu diesem Alter wird also als Vergewaltigung angesehen und nicht als sexueller Missbrauch, der gering bestraft wird, so wie es bisher behandelt wird.
Im Plenum des Abgeordnetenhauses war Barbora Urbanová in ihrem Redebeitrag noch einmal auf den Grund für die Redefinition eingegangen und verwies auf eine Haltung, die in Tschechien bisher sehr verbreitet ist.
Wir müssen den Opfern vertrauen und sie nicht sofort verdächtigen, dass sie sich etwas ausdenken und sich nur interessant machen wollen.
Und auch Justizminister Pavel Blažek macht den Opfern Hoffnung, künftig auf mehr Verständnis und weniger erniedrigende Vernehmungen zählen zu können. Im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen sagte Blažek:
Das Auftreten von Polizei und Gerichten sollte in Bezug auf die Opfer nun dadurch rücksichtsvoller sein, dass die Betroffenen nicht mehr wiederholt all die an ihnen ausgeübte Gewalt genau beschreiben müssen.
In den vergangenen Jahren wurde die strafrelevante Definition von Vergewaltigung in insgesamt 16 europäischen Staaten verschärft. In Ländern wie Malta, Kroatien, Spanien oder Slowenien gilt sogar der Grundsatz einer notwendigen aktiven Zustimmung, also das Prinzip Ja heißt Ja.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über die Entscheidung des Abgeordnetenhauses über eine verschärfte Strafverfolgung der Vergewaltigung. Paul McCartney, Mariah Carey oder Billie Eilish. All diese Musikstars verbindet, dass ihre Musik auf Klavieren der tschechischen Marke Petrov komponieren. Der traditionsreiche Hersteller feiert in diesem Jahr sein 160. Bestehen. Anlässlich des Jubiläums ist derzeit eine groß angelegte Ausstellung im Nationalen Technikmuseum in Prag zu sehen. Ferdinand Hauser weiß mehr dazu.
Das ist das vermutlich älteste erhaltene Klavier der Marke Petrov. Es wurde wahrscheinlich vom Unternehmensgründer höchstpersönlich zusammengebaut, von
Antonín Petrov.
So Kristina Mlatečková, die Pressesprecherin von Petrov. Sie führt durch die neue Ausstellung im Nationalen Technikmuseum in Prag. Das Klavier aus den Anfangsjahren des 1864 gegründeten Pianoproduzenten ist eines der ältesten Ausstellungsstücke.
Das Exponat aus dem Jahr 1865 hat eine Wiener Mechanik und verfügt noch nicht einmal über einen Gussrahmen. Es ist nach all den Jahren auch verstimmt und daran kann man heute im Grunde nichts mehr ändern. Dieser neue Flügel hier drüben klingt natürlich viel besser. Er hat eine englische Mechanik und ist frisch gestimmt.
So Mlatečková, die vor dem Modell Breeze steht, das in diesem Jahr produziert wurde und mit einem Selbstspielsystem ausgestattet werden kann, sodass sich die Tasten wie von Geisterhand bewegen. Neben diesem eher kompakten Instrument werden auch die Spitzenmodelle von Petrov gezeigt, darunter der große Konzertflügel Nummer 275, das Flaggschiff der Marke. Hergestellt wird dieses Exemplar, genauso wie die anderen Top-Produkte, bis heute am Stammsitz in Hradec-Králové, wohingegen die Fertigung des günstigeren Preissegments mittlerweile nach Fernost verlegt wurde.
Bis heute wurden 635.000 Instrumente von Petrov hergestellt. Wir liefern in 65 Länder auf 5 Kontinenten. Zu den berühmtesten Besitzern unserer Produkte zählen etwa Billie Eilish, Paul McCartney, Bill Gates, Mariah Carey oder Ennio Morricone.
In der Ausstellung können die Besucher aber nicht nur blitzblank polierte Instrumente bestaunen. Gezeigt werden auch die einzelnen Bestandteile, aus denen die Klaviere gebaut werden, also etwa das Holz, der Gussrahmen und das Saitensystem. Veranschaulicht wird auch, was mit den Pianos passiert, nachdem sie zusammengesetzt wurden.
Wenn das Klavier oder der Flügel fast fertig ist, kommt das Instrument in den Raum mit der Einspielmaschine. Durch die Konstruktion wird jede Taste 1000 Mal angeschlagen. So wird überprüft, ob die Mechanik fehlerfrei funktioniert. Dieser Prozess dauert 22 Minuten.
Die Ausstellung im Technikmuseum steht unter dem Titel Klavier jako technické dílo, auf Deutsch also etwa das Klavier als technisches Meisterwerk. Karel Xander ist der Direktor der Einrichtung. Warum hält er die neue Show für wichtig?
Jeder weiß ja, wie ein Klavier aussieht. Aber kaum jemand hat schon einmal von dem komplexen Weg gehört, wie ein solches Instrument und technisches Meisterwerk hergestellt wird. Vom Aussuchen der richtigen Bäume für den Deckel und die restlichen hölzernen Konstruktionen über die Herstellung des Gussrahmens bis zur Produktion der Saiten. Deshalb haben wir beschlossen, diese Ausstellung ins Leben zu rufen, in Zusammenarbeit mit der Firma Petrov, die in diesem Jahr ihr 160. Bestehen feiert.
Takže vlastně představíme přesně to, jak se klavír vyrábí.
Im Zuge der Ausstellung wird auch ein umfassendes Begleitprogramm angeboten und dieses richtet sich unter anderem an Schulklassen. Doch geplant sei noch mehr, verrät Karel Xander in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Součástí výstavy je také koncert v rámci festivalu Pražské jaro.
Bestandteil der Ausstellung ist auch ein Konzert, das am 20. Mai im Rahmen des Festivals Prager Frühling stattfindet. Es wird der Geschichte und Herstellung des Klaviers gewidmet sein und unter dem Namen Pianofonia stehen. Die besten Pianisten Tschechiens, darunter etwa Ivo Kahanek, werden dabei auf den einzelnen Teilen eines auseinandergebauten Klaviers spielen.
Budou hrát na jednotlivé části rozloženého klavíru.
Bei dem Konzert wird eine eigens für diesen Anlass in Auftrag gegebene Komposition erklingen. Verfasst wurde das Stück von Michael Rattay und Jan Trojan. Neben Ivo Kahanek und den beiden Komponisten werden noch Michael Natek und Stepan Hun auftreten.
Ferdinand Hauser war das mit einem Bericht über die Ausstellung über die Geschichte der tschechischen Klaviermarke Petrov. Die Ausstellung im Nationalen Technikmuseum ist noch bis zum 31. Januar kommendes Jahres zu sehen. Für das Konzert am 20. Mai gibt es noch Restkarten. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Jesenicko heißt die Region im nordwestlichen Zipfel des tschechischen Teils Schlesiens. Historisch betrachtet liegt diese Gegend auf dem Gebiet des ehemaligen Kronlands Österreichisch Schlesien. Geografisch gesehen gehört sie zum Altvatergebirge, also dem Gebirgszug der Ostsudeten mit dem höchsten Berg Brajet, auf Deutsch Altvater. In der Bezirksstadt Jesenik bis 1947 Freiwaldau hat Jitka Mladková mit dem Historiker Matěj Matela gesprochen, und zwar über seine Spurensuche nach Schicksalen ehemaliger deutscher Bewohner in den bergigen Gegenden. Im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie den zweiten Teil seiner Ausführungen. Im Mittelpunkt steht die Neubesiedlung der Region nach der Vertreibung.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der 32-jährige Ethnograf und Historiker Matěj Matela folgte nach seinem Hochschulstudium in Prag dem Ruf seiner Heimat am Nordrand des Altvatergebirges. Selbst in Vrbnofrühe Würbental geboren, nahm er eine Stelle am Heimatkundlichen Museum von Jesenik an. Dort befasst er sich mit dem Kulturerbe der deutschsprachigen Bevölkerung, das nach deren Vertreibung aus dem kollektiven Gedächtnis der Tschechen gelöscht werden sollte. Die neuen kommunistischen Machthaber in der Tschechoslowakei setzten nach dem Zweiten Weltkrieg dafür entsprechende Richtlinien in die Praxis um. Kurz nach der Vertreibung von Zehntausenden Deutschen aus der Gegend des Altvatergebirges wurden viele Ortschaften tschechisch umbenannt, deren deutsche Namen seit Jahrhunderten bekannt waren. Ähnliches galt auch für weitere geografische Namen. So wurde etwa die Bezeichnung Sudeten aus dem tschechischen Sprachgebrauch beseitigt und durch das Wort Grenzgebiete ersetzt. Wie aber hatte sich noch vor dem Krieg die Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Bezirks Jesenicko zusammengesetzt? Matěj Matela führt aus.
Tady bylo snad ani ne procento možná. Tady Jesenicko bylo jedna z opravdu z nejněmečtějších oblastí celých Sudet.
Der Anteil der Tschechen an der Gesamtbevölkerung in dieser Region entsprach knapp 1%. Nach 1918, als die selbstständige Tschechoslowakei gegründet wurde, kamen nur noch einige wenige Tschechen als Beamte hinzu. Der hiesige Bevölkerungsanteil der ethnisch deutschen Muttersprachler galt als einer der zahlenmäßig höchsten im gesamten Sudetengebiet. In den weiter östlich gelegenen Regionen des Altvatergebirges, wie zum Beispiel in den Gegenden von Schumperk bzw. Schönberg oder Opava bzw. Troppau, stieg hingegen die Zahl der Tschechen zunehmend an.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es im tschechischen Landesteil des Staates zu den größten Bevölkerungsverschiebungen in der Geschichte dieser Region. Es begann die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung. Dabei wurde nach gewissen Kriterien vorgegangen.
Ta míra vysídlení závisela hodně na geografických podmínkách.
Der Umfang der Aussiedlung hing in unserer Region mit den konkreten Standortbedingungen zusammen. Je niedriger der jeweilige Ort oder die konkrete Immobilie lag, umso höher war der Anteil der ausgesiedelten Deutschen. Zu den Kriterien, die von den Behörden in Erwägung gezogen wurden, zählte neben diesem Faktor der Lage auch die Frage nach der Fruchtbarkeit des Bodens, also die Möglichkeit landwirtschaftlicher Nutzung. Das galt allerdings nicht in höher gelegenen Gebieten. Zum Beispiel in der Ortschaft Vidli, auf Deutsch Gabel, unweit meiner Heimatstadt Vrbno, durften 40% der deutschsprachigen Bewohner bleiben.
40% původního obyvatelstva, protože úřady věděli, že to nikým nezalidní.
Unmittelbare Folge der Vertreibung wurden einzelne Gebiete auch neu besiedelt. Die Machthaber wollten damit auch eine neue kollektive Identität vor Ort schaffen. Michael Matilla verweist in diesem Zusammenhang auf einen grundlegenden Unterschied zwischen der Neubesiedlung der Sudetengebiete in Böhmen sowie in Schlesien und Mähren.
Do českých Sudet po válce mířili zejména tedy Češi z Polabí, z jižních Čech.
In den früher von Deutschen bewohnten Grenzgebieten Böhmens siedelten sich Tschechen aus dem Binnenland, wie zum Beispiel aus dem Elbgebiet oder aus Südböhmen an. Ziemlich bald zeigte sich aber, dass es nicht so schnell wie von den Behörden gelang, die Vertriebenen durch eine entsprechende Zahl an Neusiedlern zu ersetzen. Nach Tschechisch-Schlesien kamen daher auch Menschen aus weiter entfernten Gebieten, aus der Slowakei, Polen, Ungarn, später sogar aus Rumänien und Griechenland. Des Weiteren waren es Tschechen aus dem westukrainischen Wolhynien, deren Vorfahren vor langer Zeit dorthin ausgewandert waren. Die meisten verließen ihre Heimatregion in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Selten hatten sie jedoch eine konkrete Vorstellung davon, was auf sie in Schlesien wirklich zukommt. Wie sich früher oder später zeigte, kamen manche von ihnen zum Beispiel nicht mit dem rauen Gebirgsklima zurecht. Andere waren wiederum enttäuscht, weil sie keine gute Arbeit fanden oder keine passende Unterkunft erwerben konnten. Zugleich aber bestand wenig Interesse an Bauernhöfen in höher gelegenen Ortschaften, die relativ geringe Bodenproduktivität versprachen. Obendrein tauchten auch sogenannte Goldgräber auf, also Nutznießer, die es nur auf einen schnellen materiellen Gewinn abgesehen hatten, um sich dann genauso schnell wieder aus dem Staub zu machen.
To je jako velký fenomén těchto zlatokopů, takzvaných, kteří sem přicházeli jenom proto, aby vybrali a odcházeli.
Viele Neuankömmlinge gingen wieder. Ein Teil von ihnen probierte es in anderen Gebieten der Tschechoslowakei. Doch auch ohne sie wurde der Bezirk Jeseník zu einem echten Schmelztiegel verschiedener Sprachen, Kulturen und Gewohnheiten. Die Neusiedler veränderten maßgeblich das Bild und die sozialen Strukturen. Die neu zusammengewürfelte Gesellschaft verfügte allerdings nicht über das kollektive Gedächtnis der früheren alteingesessenen Bewohner. Und sie identifizierte sich nicht mehr mit Schlesien als historischer Region. Aber schon vor der tatsächlichen Machtübernahme durch die Kommunisten im Februar 1948 wurde damit begonnen, an einem neuen Narrativ zu arbeiten. Das heißt, die Geschichte wurde umgedeutet. So verschwanden zum Beispiel die früheren sudetendeutschen Mitbürger schlagartig nicht nur aus den Lehrplänen für den Schulunterricht, sondern generell aus dem öffentlichen Diskurs. Das Thema wurde tabu. Nach der politischen Wende von 1989 in der Tschechoslowakei war es aber auch nicht möglich, in Kürze gleich mit allen Tabus zu brechen. Anders war dies dann erst für die Generation des 1992 geborenen Matěj Matilla. Er entschied sich nach seinem Studium und der Rückkehr aus Prag, den Fokus gerade auf die jahrzehntelang verdrängte sudetendeutsche Geschichte zu richten. Dabei wolle er keineswegs die Zeit vor 1945 idealisieren, sehe dort aber auch Positives als mögliche Inspiration für die Gegenwart, unterstreicht der Historiker. Vor 2 Jahren veröffentlichte Matilla sein erstes Buch. Es trägt den Titel Zvonik z Cukmantlu, auf Deutsch der Glöckner von Cukmantl. Von diesem hatte er im ersten Teil seines Gesprächs für Radio Prag International erzählt. Aufgrund seiner Recherchen in alten Kirchenbüchern und Ortschroniken, die zumeist in Schwabacher Schrift verfasst wurden, holte er 20 deutschsprachige Schlesier mit interessanten Biografien aus der Vergessenheit. Ob Künstler oder Handwerker, Wissenschaftler oder Arbeiter, Matilla bezeichnet sie alle als bedeutende Persönlichkeiten. Derzeit arbeitet der Historiker an einem weiteren Buch mit 20 Porträts und auch dieses soll offenbar nicht sein letztes sein. Zudem will er nach wie vor Beiträge für kulturhistorische Fachmagazine schreiben. Sein Engagement begründet Matěj Matilla so.
Naplňuje mě to dost vracet tomu regionu, kde jsem vyrostl a kde žiju.
Für mich bedeutet es viel, dass ich in der Region, in der ich geboren wurde, aufgewachsen bin und nun auch mit meiner Familie lebe, etwas von ihrer Geschichte zurückgeben kann, was ihr infolge historischer Begebenheiten entzogen wurde. Meiner Meinung nach wissen immer mehr Menschen hierzulande, dass man nicht mehr alles, was deutsch war, grundsätzlich als schlecht verurteilen kann. Jahrhundertelang wurde die hiesige Landschaft überwiegend von einer deutschsprachigen Bevölkerung bewirtschaftet und kultiviert, die im Prinzip nicht anders war als die tschechische oder die polnische Bevölkerung. Wenn man zum Beispiel in der tschechischen und der deutschen Presse von Anfang des 20. Jahrhunderts blättert, stößt man praktisch auf die gleichen zugespitzten Animositäten gegenüber der anderen Ethnie sowie auf lügnerische Behauptungen. Zugleich aber liest man dort ebenso Artikel über ähnlich inspirierende Schicksale oder über positive Schritte zur Annäherung beider Nationen.
Vidíte tam nějaké pozitivní kroky k zblížení těch dvou národů.
Die Denkweise, der nach die einen böse seien, die anderen aber gut und daher das Recht auf ihrer Seite hätten, hält Martella auch beim Blick auf die Ländergemeinschaft der EU für überholt. Als Historiker und Buchautor wolle er in diesem Sinn einen Beitrag dazu leisten und habe daher bis zu seinem Lebensende viel zu tun, sagt der junge Mann.
Jitka Mátková war das mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hat den Radio Prag International die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.